Vielen Dank für die Einladung, für mich, vielleicht auch für die anderen. Auf dem Podium heute ist die Veranstaltung oder dieses Panel heute dreht sich so ein bisschen um die Frage, was passiert, wenn sich alt und neu treffen. Also Sie haben gerade von der Kollegin gehört, dass ich mich mit der Frage beschäftige, wie politische Eliten Meinungsbildung bewirken, wie politische Bildung, Eliten Meinungsbildung, Meinungen in der Bevölkerung beeinflussen. Und Politikwissenschaftler, ich eingeschlossen, haben gewisse Ideen darüber, wie das funktioniert und in dem Zusammenhang auch gewisse Ideen darüber, wie unterschiedliche politische Themen politisiert werden. Das heißt, Dinge, mit denen Sie sich beschäftigen, die Frage, wie man es schaffen kann, dass bestimmte Themen auf die Agenda kommen. Und wir wissen darüber einige Dinge, aber wir wissen nicht so viel darüber und wir beschäftigen uns nicht so viel damit, ob Digitalisierung, das heißt, die Entwicklung neuer Kommunikationsformen, technologischer Wandel, neue Kommunikationsgewohnheiten, aber eben auch die Masse von digitalen Informationen, die mittlerweile zur Verfügung stehen. Also alle diese Dinge, die man unter dem Oberbegriff Digitalisierung betrachten kann, ob die einen Einfluss auf die Art und Weise haben, was wir Politikwissenschaftler und Politikwissenschaftlerinnen so glauben, im Hinblick darauf, wie neue Themen auf die politische Agenda kommen. Und so haben wir unser Panel heute strukturiert. Erst das Alte oder das, was wir glauben zu wissen über Politisierung, das heißt den Prozess, durch den Themen auf die Agenda kommen. Und dann die Konfrontation dessen, was wir glauben zu wissen mit dem Neuen, nämlich mit der Frage, ob die Digitalisierung mehr tut, als uns nur neue Daten darüber zu liefern, mit denen wir unsere bestehenden Theorien überprüfen können, sondern ob Digitalisierung darüber hinaus einen Epochenwechsel darstellt, also eine Veränderung in den Kommunikationsgewohnheiten, eine Veränderung, die in technologischem Wandel eingebettet ist, die dazu führt, dass sich auch der Prozess der Politisierung grundlegend verändert. Das heißt, Sie sehen, Politisierung ist für mich und für Politikwissenschaftler allgemein der Prozess, durch den neue Themen auf die politische Agenda kommen. Politisierung bedeutet, dass es einen gesellschaftlichen Raum gibt, in dem ganz, ganz viele Themen immer relevant sind, dass es aber nicht alle von diesen Themen auf die politische Agenda im engeren Sinne verstanden schaffen. Und die Frage ist, welche Themen schaffen das und warum schaffen das verschiedene Themen und andere Themen nicht? Und vor dem Hintergrund verstehen wir dann Politisierung als ein Thema, das es geschafft hat. Ein Thema ist dann politisiert, wenn es auf die Agenda kommt, wenn es also Akteuren gelingt, ihr Thema zu einem Gegenstand, zu einem sichtbaren und relevanten Gegenstand der politischen Auseinandersetzung zu machen. Und man erkennt Politisierung daran, dass mindestens eins von drei Dingen passiert und vielleicht sogar alle drei Dinge gleichzeitig, nämlich erstens, dass die Masse der politischen Akteure, die sich mit einem Thema beschäftigen, steigt. Dass das Thema einfach eine größere Rolle deswegen spielt, weil mehr Akteure sich mit dem Thema beschäftigen. Und zweitens, dass diese Akteure sich auch häufiger mit diesem Thema beschäftigen. Und das ist der zweite Mechanismus, an dem man sehen kann, ob es Politisierung gibt, ob ein Thema politisiert wird. Und drittens, die Frage, wie kontrovers ein Thema diskutiert wird. Also Sie sehen die ersten beiden Aspekte, da geht es im Prinzip nur darum, welchen Raum nimmt ein Thema im politischen Raum ein. Und beim zweiten Thema oder beim dritten Aspekt geht es um die Frage, wie kontrovers wird dieses Thema diskutiert. Ich diskutiere oder ich untersuche oder ich betrachte heute, und wir diskutieren dann vielleicht auch ein bisschen genau über dieses Thema, den Prozess der Politisierung am Beispiel der europäischen Integration. Sie werden sehen, dass europäische Integration ein gutes Beispiel ist, weil sich die Beschäftigung mit Europa, die Bedeutung von Europa im politischen Raum radikal verändert hat in den letzten vielleicht 5 bis 10 Jahren. Von einem Thema, das immer schon wichtig war in der Politik, Politiker und Parteien haben immer schon viel Gesetzgebung zu Europa produziert, kompliziert. Europa hat auch substanzielle Relevanz für Politik, aber das Thema war nicht politisiert. Und das hat sich in den letzten 5 bis 10 Jahren deutlich verändert. Deswegen ist es so ein gutes Beispiel hier. Das heißt, ich werde immer wieder Beispiele aus dem Themenbereich europäische Integration verwenden. Am Bereich oder am Thema europäische Integration lässt sich auch zeigen, dass Politisierung auf unterschiedliche Arten und Weisen stattfindet. Dass Politisierung nicht nur bedeutet, dass ein Thema kurzfristig auf die politische Agenda kommt. Das heißt, dass es gelingt, über ein konkretes Anliegen zumindest vereinzelt zu diskutieren und dann im nächsten Nachrichtenzyklus wieder über ein anderes Anliegen zu diskutieren und dass politische Akteure eben auch auf diese gesellschaftlichen Impulse, die das möglicherweise verursachen, entsprechend eingehen. Dass also in dem konkreten Beispiel jetzt politische Akteure auf Gesellschaft reagieren und sich Themen zu eigen machen, die für gesellschaftliche Akteure wichtig sind. Das heißt, kurzfristige Politisierung findet natürlich mit ganz vielen verschiedenen Themen immer wieder statt. Es gibt jeden Tag, jede Woche neue Themen, die es in den Nachrichtenzyklus schaffen. Wenn Sie sich die europäische Integration anschauen, dann ist in gewisser Art und Weise jede Initiative der Europäischen Kommission, das heißt, wenn die Europäische Kommission ankündigt, dass sie in einem bestimmten Bereich regelnd tätig werden will, dann gibt es überall in der Republik immer mal wieder Politiker, die das kritisieren und die aus elektoralem Kalkül sagen, dass das irgendwie zu viel Regelungswut ist und dass die Europäische Kommission sich da raushalten soll. Aber das war es dann auch. Daraus wird dann eben nicht notwendigerweise mehr. Und das mehr wäre dann im nächsten Schritt das, was man vielleicht als mittelfristige Politisierung verstehen könnte. Hier ist die Frage, ob es ein Thema schafft, über einen längeren, aber weiterhin begrenzten Zeitraum in der politischen Debatte eine Rolle zu spielen. Dazu ist zum Beispiel die Euro-Rettung und die Haushaltskrise in Griechenland ein ganz gutes Beispiel. Das hat für ein Jahr lang die politische Debatte sehr, sehr stark dominiert. Aber dann war das Thema eben auch abgeschlossen und jetzt spielt es keine besondere Rolle mehr. Das heißt, mittelfristige Politisierung bedeutet, das ist mehr als nur ein Nachrichtenzyklus. Aber es führt eben nicht dazu, und jetzt sind wir beim nächsten, dass es das Thema langfristig auf die Agenda schafft. Was, glaube ich, langfristig auf die politische Agenda gekommen ist, ist die grundsätzliche Frage, ob Europa mehr oder weniger Macht haben soll. Das heißt, in den letzten 5 bis 10 Jahren hat es eine Entwicklung gegeben, wo Europa von einem Thema, das vereinzelt zu politischem Widerspruch geführt hat und vereinzelt auch zu selbstinteressierten politischen Initiativen von politischen Akteuren geführt hat, ist Europa zu einem Thema gewesen, das langfristig politisiert worden ist. Das heißt, die Frage, welche Macht wir Europa geben wollen und wie viel Macht der Nationalstaat behalten soll, ist ein immer wiederkehrendes, permanentes, langfristig etabliertes Thema der politischen Debatte geworden. Und das lässt sich meiner Auffassung nach an drei verschiedenen Mechanismen, die ich auch vorhin schon eingeführt habe, eben dann auch verdeutlichen. Mit alle diese drei Mechanismen, die ich vorhin dargestellt habe, die kann man bei Europa beobachten. Erstmal gibt es mehr politische Akteure, die das Thema diskutieren. Das ist nicht nur die AfD, das sind nicht nur eurokritische Parteien in anderen Ländern, sondern mittlerweile auch die Mainstream-Parteien, die mehr über Europa zu sagen haben. Zweitens, das Thema nimmt in der Debatte einen größeren Raum ein. Selbst im Bundestagswahlkampf ging es hin und wieder mal um Europa. Das hat es vor 5 bis 10 Jahren, bis vor 5 bis 10 Jahren auch nicht gegeben. Das heißt, Europa wurde politisiert. Und drittens, das Thema wird kontroverser diskutiert. Das lässt sich jetzt in Deutschland nicht so gut beobachten, was aber weniger an Europa liegt, sondern an der Tatsache, dass Deutschland nicht mehr so viele kontroverse Themen hat. In Frankreich ist es besser zu beobachten. In Frankreich haben sie etwas gesehen, eine Situation gesehen, in der es nicht nur eurokritische Perspektiven auf Europa gegeben hat, die sehr massiv in der Öffentlichkeit, in der Politik vertreten worden sind durch Marine Le Pen, sondern eben auch eine proeuropäische Gegenbewegung im politischen Raum. Das ist neu, das hat es so bisher nicht gegeben und das zeigt, wie es ein Thema, nämlich in dem Fall die europäische Integration, von der kurzfristigen über die mittelfristige bis hin zur langfristigen Politisierung schafft. Das ist mittlerweile der Fall beim Thema europäische Integration. Die Frage ist, ist Europa auch ein systemstrukturierendes Thema? Und wenn wir über systemstrukturierende Themen reden, dann verstehen wir Themen, die über Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte hinweg den politischen Raum immer wieder beschäftigen. Das heißt ganz klassisch im 20. Jahrhundert die Frage, mehr Markt oder mehr Staat? Das heißt der Konflikt zwischen sozialistischen oder sozialdemokratischen und kapitalistischen oder liberalen Positionen, den Sie hier auf der horizontalen Achse abgebildet sehen. Die Frage, wollen wir unsere wirtschaftlichen Interessen über den Staat und Austauschbeziehungen über den Staat oder über den Markt organisieren? Und dann seit den 60er, 70er Jahren die zweite strukturierende Dimension, nämlich die Frage, wollen wir einen libertären Staat oder wollen wir einen autoritären Staat haben? Ein Staat, der pluralistisch ist oder ein Staat, der sehr enge Wertvorstellungen vertritt? Das heißt, diese beiden Themenbündel haben es dazu gebracht, systemstrukturierende Politisierung voranzutreiben. Die Frage ist jetzt, und an dem Punkt befinden wir uns gerade, gelingt Europa das auch? Europa als Teil eines größeren Themenbündels, Europäisierung, Globalisierung, Kosmopolitismus versus das, was man als Kommunitarismus bezeichnen kann, also als eine Perspektive, die den Nationalstaat unterstützt, die gegen Europa, gegen Globalisierung und gegen Migration ist. Und ich habe mir sagen lassen, dass in den Debatten heute dieser Konflikt schon eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat. Weil all das, was mit Populismus zu tun hat, basiert natürlich genau auf dieser Frage, ist das Entstehen von populistischen Parteien, die gegen Europa sind, die gegen Migration sind, die gegen Globalisierung sind, bedeutet das einen systemstrukturierenden Wandel oder ist das vielleicht ein möglicherweise mittel- oder langfristig relevantes Thema, das aber nicht dazu führt, dass wir in den nächsten 10, 20, 30 Jahren immer noch über Populismus diskutieren. Insofern ist es keine rein akademische Frage, ob jetzt ein Thema langfristig oder systemstrukturierend politisiert ist, sondern eine ganz praktische Frage dafür, worüber wir im politischen Raum diskutieren und welche politischen Alternativen uns zur Verfügung stehen, gerade zum aktuellen Zeitpunkt. Und da ist das Europathema eben momentan ein wichtiges Thema in diesem Themenpaket aus Europäisierung, Globalisierung und Migration auf der einen Seite versus der kommunitaristischen Perspektive, die den Nationalstaat betont, gegen Europa, gegen Globalisierung und gegen Migration ist. Und die Frage ist jetzt, bleibt es so, wie es ist, also wie man hier sieht, oder verändert sich unser politischer Raum in diese Richtung? Das heißt, sind die Populisten und die Antipopulisten, werden die bleiben? Führt Politisierung des Themas Europa und anderer damit zusammenhängender Themen zu einer systemstrukturierenden Veränderung im politischen Raum? Das ist die Frage, die ich Ihnen nicht beantworten kann, über die wir aber diskutieren können und auch über die Frage, was das mit Digitalisierung zu tun hat. Wir kommen nachher dazu. Es gibt also Politisierung, es gibt unterschiedliche Mechanismen, wie das stattfindet, mehr Leute diskutieren, kontroverser, öfter und es gibt dann unterschiedliche Zeithorizonte. Manchmal ist Politisierung kurzfristig, manchmal mittelfristig oder sogar langfristig, aber nur ganz selten ist sie systemstrukturierend. Wir haben es am Beispiel Europa illustriert. Die nächste Frage ist jetzt, woher kommt Politisierung? Und das ist für die Frage, was spielt Digitalisierung für eine Rolle? Was hat Digitalisierung für einen Einfluss auf den Politisierungsprozess? Eine ganz entscheidende. Und da gibt es im Wesentlichen zwei Herangehensweisen. Die eine ist, politische Eliten, politische Akteure, das können Präsidenten, das können auch Parteien sein, hören zu, was in der Bevölkerung so an interessanten Themen oder an Bedürfnissen vorhanden ist, was Menschen gerne diskutieren möchten, was für Themen ihnen wichtig sind und reagieren dann darauf, indem sie diese Themen auch in den politischen Raum transportieren. Das ist so die Idealvorstellung von repräsentativer Demokratie. Die Gewählten machen das, die hören zu, was die Bürger und Bürgerinnen wollen, die diskutieren das, die werden auch gesetzgeberisch tätig. Und wenn sie es nicht tun, dann werden sie abgewählt. Deswegen haben sie einen sehr, sehr hohen Anreiz, das zu tun. Das ist natürlich eine schöne Idealvorstellung. Aber so funktioniert das nicht immer. Und man könnte sogar argumentieren, es ist auch gar nicht gut, wenn das immer so funktionieren würde. Denn wofür haben wir politische Eliten? Die sollen uns auch sagen, wo es lang geht ab und zu. Die sollen zumindest unterschiedliche Optionen uns aktiv anbieten. Das heißt, sie sollen einen aktiven Einfluss nehmen und den politischen Prozess eben strukturieren und darauf Einfluss nehmen. Und Sie hatten vorhin gesagt, ich beschäftige mich nun mal mit der von Ihnen aus gesehen linken der beiden Varianten. Deswegen bin ich auch ein bisschen voreingenommen. Meine Sichtweise auf den Prozess von Politisierung ist, dass natürlich es eine große Rolle spielt, was auf der Nachfrageseite alles so passiert. Also was die öffentliche Meinung sagt, was für gesellschaftliche Initiativen es gibt, welche Lobbygruppen und welche Interessen besonders gut organisiert sind. All das ist besonders wichtig. Aber letztlich sind es die politischen Eliten, die entscheiden, welche Themen es in den politischen Raum hinein schaffen. Letztendlich funktioniert dieser Prozess von oben nach unten. Das heißt, politische Akteure hören sich an, was so im gesellschaftlichen Raum passiert. Aber letztendlich sind das diejenigen, die entscheiden, welche Themen es auf die Agenda machen. Und die Art der Entscheidung, die sie da treffen, ist eine strategische Entscheidung. Eine strategische Entscheidung, die sehr, sehr viel mit Wahlaussichten zu tun hat. Und anders kann man es auch gar nicht erklären, wieder beim Thema europäische Integration, dass das Thema Europa so lange eben nicht auf der Agenda war. Warum war Europa in den 90er Jahren nicht ein zentrales Thema der Auseinandersetzung? Die Deutschen wollten den Euro nicht. Es wäre für die bestehenden Parteien ein leichtes gewesen zu sagen, wir sind die Anti-Euro-Partei und sie hätten eine große Zustimmung sicher gehabt. Der Grund, warum das nicht der Fall ist, ist ein strategischer, nämlich die Tatsache, dass die Parteien selbst extrem gespalten waren über europäische Integration und dass eine Anti-EU-Position nur dazu geführt hätte, dass Parteien sich intern verworfen hätten. Und das hätte dann eben langfristig auch negative Konsequenzen für den Wahlerfolg gehabt. Was ich damit sagen will, ist, dass Themen nicht immer dann politisiert werden. Ich will es auch gar nicht übertreiben. Ich will nur darauf hinweisen, dass Themen nicht immer dann politisiert werden, wenn sozusagen die Nachfrage danach besteht. Es kann eine große Nachfrage nach der Politisierung eines Themas geben, zum Beispiel Europa in den 90er Jahren, der Euro. Aber es liegt dann an den Parteien, diese Nachfrage auch zu bedienen. Und oft tun sie es nicht, weil es nicht ihren Interessen entspricht. Das ist deswegen wichtig natürlich einerseits, weil Parteien so entscheiden, welche Themen auf die Agenda kommen. Auf die Agenda im politischen Raum. Damit eben auch entscheiden, wie Parteien und wie andere politischen Akteure gesetzgeberisch tätig werden. Aber es hat eben auch einen Einfluss zusätzlich darüber hinaus auf die öffentliche Meinung. Meine These hier ist, dass ein Grund, warum es heute mit so einer Virulenz und so einer Unerwartetheit sozusagen euroskeptische und populistische Positionen gibt, die in einem großen Teil der Bevölkerung vertreten oder einem signifikanten Teil der Bevölkerung vertreten werden. Jetzt, wenn wir uns konkret auf das Europathema konzentrieren, ein Grund, warum es so viele euroskeptische Positionen gibt und weil die jetzt populär, und warum die jetzt populär sind, ist meiner Meinung nach die Tatsache, dass es den Parteien, als es diese Nachfrage nach euroskeptischen Position oder nach einer Diskussion des Europathemas nicht gelungen ist, das Thema auch tatsächlich zu politisieren. Also das Ausbleiben der Politisierung hat dazu geführt, dass Parteien gar nicht die Notwendigkeit gesehen haben, das Europathema gut genug zu begründen. Die Parteien haben gar nicht gelernt, wie man den Leuten erklärt, warum Europa eine gute Sache ist. Und ich glaube, das sieht man bis heute. Man sieht bis heute, dass die Pro-Europäer und Europäerinnen im deutschen politischen Raum zwar sagen, dass ihnen Europa wichtig ist und das auch so vertreten, aber es gelingt ihnen nicht hinreichend zu begründen, was die positiven Konsequenzen von Europa sind. Und ein Grund, warum das so ist, ist, dass es proeuropäische Eliten in den letzten 20 Jahren verpasst haben, das Europathema auf die Tagesordnung zu setzen und vorausschauend Argumente darüber zu entwickeln, warum Europa eine gute Sache ist. Das heißt, Politisierung führt, oder das Ausbleiben von Politisierung hat nicht nur Einfluss darauf, welche Themen wichtig sind, sondern es beeinflusst auch die öffentliche Meinung, die Substanz der öffentlichen Meinung zu einem Thema. Und beim Thema Europa eben auf so eine Art und Weise, dass sich jetzt alle wundern, warum es diese Euroskepsis in der Bevölkerung gibt. Es hat meiner Meinung nach viel damit zu tun, dass es Eliten eben nicht gelungen ist oder dass sie sich dagegen entschieden haben, das Thema bereits in den 90er Jahren auf die politische Agenda zu setzen und sich gute Begründungen dafür auszudenken, warum Europa wünschenswert ist. Das heißt, Politisierung hat immer auch Effekte, nicht nur auf die Bedeutung unterschiedlicher Themen, also was wir als Salienz bezeichnen würden, die Bedeutung, die Wichtigkeit verschiedener Themen im politischen Raum, sondern immer auch auf den Inhalt, also die Richtung der öffentlichen Meinung zu einem Thema und kann dann eben auch langfristig sozusagen unerwartete Konsequenzen haben. Wir reden heute nicht über das Thema, damit bleibt aber auch dann die Gelegenheit für uns aus, die öffentliche Meinung zu dem Thema zu beeinflussen. Und in 20 Jahren kommt das Thema dann mit noch größerer Wucht auf die Agenda. Das, glaube ich, ist beim Europathema passiert. Das heißt, Politisierung heißt, ein Thema wird in den politischen Raum überführt. Politisierung findet mit verschiedenen Zeithorizonten statt, kurzfristig, mittelfristig, langfristig und eben auch systemstrukturierend. Und das ist beim Europathema noch die Frage, ob wir den nächsten Schritt dann beobachten werden. Und Politisierung kann von unten nach oben oder von oben nach unten führen. Und ich habe gerade gesagt, warum es zumindest beim Europathema meiner Meinung nach eher von oben nach unten war. Und ich habe ausgeführt, was das für Konsequenzen nicht nur auf die Bedeutung des Themas, sondern auch für die öffentliche Meinung hat. Und jetzt stehen wir hier und sagen, das ist das, was wir über Politisierung wissen und das, was Politikwissenschaftler, dieser eine, der jetzt vor Ihnen steht, über Politisierung sagt. Und die Frage ist jetzt, und hier trifft alt neu, was hat es jetzt mit der Digitalisierung auf sich? Das heißt, wir sehen einen technologischen Wandel, den es auch in der Vergangenheit schon immer in anderen Kontexten gegeben hat. Das heißt, die Erfindung des Radios, die Erfindung des Fernsehens, Satelliten, alle diese Dinge haben einen großen Einfluss auf die Art und Weise gehabt, wie politische Kommunikation stattfindet. Und in unserer Zeit ist es dann eben die Digitalisierung. Und die Frage stellt sich, ob Digitalisierung nur ein Prozess ist, durch den Kommunikation vielleicht effektiver und effizienter wird, oder ob aber sich sonst nichts ändert. Oder ob Digitalisierung ein Prozess ist, der die Struktur von politischer Kommunikation qualitativ verändert, der also dazu führt, dass dieser Prozess der Politisierung, den ich Ihnen gerade dargestellt habe, dass der sich fundamental verändert. Dass es also heute anders ist, als es in der Vergangenheit war. Dass all diese Dinge, die wir glauben zu wissen über Politisierung, dass die sich verändern, weil es Digitalisierung gibt. Und dabei beziehe ich mich auf drei Aspekte von Digitalisierung. Erstens soziale Medien, das heißt veränderte Kommunikationsgewohnheiten und neue Kommunikationskanäle. Zweitens die große Verfügbarkeit von persönlichen Daten zum Nutzen von Firmen, aber eben auch zum Nutzen von politischen Akteuren. Und drittens die Möglichkeit neuer Formen der Interaktion von Wählern und Gewählten oder Repräsentanten und Repräsentierten ganz allgemein. Und das Stichwort ist dann eben Liquid Democracy zum Beispiel, aber eben auch weniger, sage ich mal, umfassende Mechanismen und Methoden dieser neuen Formen der Interaktion. Und dazu stelle ich Ihnen jetzt fünf Thesen vor. Und diese Thesen sind als Diskussionsgrundlage gedacht, sollen also quasi den Auftakt darstellen für die Diskussion des Alten mit dem Neuen und für die Diskussion dann auch im Plenum nachher. Meine erste These wäre, dass Digitalisierung die Mechanismen und Erfolgsbedingungen der kurzfristigen und mittelfristigen Politisierung verändert, dass aber die langfristige und systemstrukturierende Politisierung davon unbenommen bleibt. Und das ist meiner Meinung nach so, dass diejenigen, die einen Expertisevorsprung haben bei der Nutzung neuer Medien, bei der Nutzung von Potenzialen, die sich aus Digitalisierung ergeben, dass die diesen Expertisevorsprung erstmal nutzen können. Das heißt, dass es denen gelingt, die das besser können, kurzfristig und mittelfristig neue Themen besser als andere zu politisieren, dass es aber langfristig und mittelfristig dann zu sowas wie einer Waffengleichheit kommen wird und dass deswegen die gleichen Mechanismen eine Rolle spielen werden in der politischen Kommunikation, die auch schon vorher eine Rolle gespielt haben. Also da würde ich sagen, ändert die Digitalisierung nichts qualitativ an der Art und Weise, wie Politisierung stattfindet. Kurzfristig ja, mittelfristig, aber nicht langfristig und erst recht nicht im Hinblick auf die Struktur des politischen Systems, die Struktur des politischen Raums. Zweite These. Digitalisierung und insbesondere die Verwendung sozialer Medien erhöhen die politische Polarisierung. Politische Polarisierung heißt, dass unterschiedliche politische Positionen nicht nur sich weiter voneinander entfernen, also dass die Konservativen konservativer werden und die Linken linker oder was auch immer der Konflikt jeweils ist, sondern es heißt auch, dass unterschiedliche Positionen mit einer viel größeren Vehemenz als bisher vertreten werden. Und das, glaube ich, ist etwas, was wir als Konsequenz von Digitalisierung sehen werden und auch schon sehen können. Also das Entstehen von Echokammern, der Rückgang oder die geringere Notwendigkeit sogar, sich über seine eigene soziale Blase hinaus auszutauschen und die Verstärkung dieses Prozesses durch Digitalisierung, der diesen Prozess erst möglich macht, führt dazu, dass man weniger mit abweichenden Meinungen konfrontiert wird. Und das führt dazu in der Konsequenz, dass sich politische Positionen polarisieren und dass sich möglicherweise daraus auch andere Formen der sozialen Spaltung ergeben. Das ist also eine sehr, sehr pessimistische Sichtweise auf die Digitalisierung, die hier in dieser zweiten These zum Ausdruck kommt. Dritte These. Politisierung wird als Folge von Digitalisierung noch stärker als bisher von oben nach unten stattfinden. Das heißt, hier ist die Frage, führen neue digitale Optionen, neue Kommunikationsmöglichkeiten, neue Technologien dazu, dass es mehr Graswurzelbewegungen gibt, die dann eben auch in der Lage sind, Politiker und Politikerinnen dazu zu drängen, Dinge zu tun, die sie vielleicht ohne diese Graswurzelbewegung nicht getan hätten? Oder führt Digitalisierung dazu, dass Politiker noch mehr Ressourcen und Machtmittel an die Hand bekommen, um ihre exponierte Position, die es ihnen ermöglicht, den politischen Diskurs zu strukturieren, um die nochmal zu verstärken? Und meine These wäre, es ist eher Letzteres. Digitalisierung führt dazu, insbesondere die Verfügbarkeit von digitalen Daten. Die Einschränkung dabei ist, ich glaube, dass die politischen Parteien gerade in Deutschland noch lernen müssen, wie man das richtig macht. Sie versuchen es und es gelingt ihnen manchmal. Aber sobald sie es gelernt haben, glaube ich, führt es eher dazu, dass Politisierung noch mehr als vorher von oben nach unten stattfindet. Vierte These. Digitalisierung führt nicht zu effektiverer demokratischer Repräsentation, aber immerhin zu mehr innerparteilicher Demokratie. Warum? Effektive Repräsentation bedarf eines gewissen Maßes an politischer Expertise. Und das ist ja das Anliegen von politischer Bildung. Das heißt, eine Handlungsableitung wäre zu sagen, politische Bildung wird immer noch wichtiger, noch viel, viel wichtiger in der digitalen Ära. Und es wird immer noch und viel, viel wichtiger dafür zu sorgen, dass Bürgerinnen und Bürger gut politisch gebildet sind. Aber im Durchschnitt sind sie das eben nicht in dem Maße, dass es ihnen möglich wäre, diesen Einfluss von Eliten zu konterkarieren und sich zur Wehr zu setzen, gewissermaßen. Aber mein Argument wäre, dass Parteimitglieder das eher können. Parteimitglieder haben höhere Expertise und sind deswegen eher in der Lage, in dieser neuen digitalen Ära sich nicht nur zu widersetzen, sondern auch eben die Graswurzel-Mobilisierungsmöglichkeiten von digitalen Instrumenten besser zu nutzen. Weil das so ist, dieser Kontrast zwischen Parteimitgliedern oder anderen politisch Engagierten auf der einen Seite und dem normalen Bürger auf der anderen Seite, glaube ich, dass es nicht dazu führen wird, Digitalisierung nicht dazu führen wird, dass wir mehr Repräsentation sehen. Aber ich glaube, dass es innerhalb von Parteien mehr effektive Mobilisierung von Interessen an der Graswurzel geben wird. Und das führt dann fünftens auch dazu, dass solche politischen Interessen, die sich effektiv organisieren, das heißt solche politische Interessen, die gut organisiert sind, dass die eine riesige Chance haben, Parteien besser als das jemals bisher möglich war, für ihre Interessen zu nutzen und einzuspannen. Das heißt, den Raum, den Parteien bieten und der mehr Zugriff ermöglicht als noch in der Vergangenheit, allein durch den Rückgang von Parteimitgliedschaft zum Beispiel. Deswegen werden Parteien sich meiner Meinung nach in eine Richtung entwickeln, wo sie eher Plattformen darstellen, die gezielt und auch situativ unterschiedliche Interessen integrieren und einbinden und diesen Interessen eben auch die Möglichkeit geben, Politik von unten nach oben zu gestalten. Das heißt, die fünfte These wäre, Digitalisierung führt dazu, dass das Potenzial für gut organisierte politische Gruppen steigt, ihre Anliegen und Positionen in Parteien unterzubringen, also in gewisser Art und Weise diesen Mitgliederschwund der Parteien auszugleichen mit neuem Leben. Das wären meine fünf Thesen dazu, wie Digitalisierung diesen Prozess der Politisierung beeinflusst. Einige davon sind eher pessimistisch und einige sind eher optimistisch. Also ich bin weder pessimistisch, noch bin ich unkritisch euphorisch. Aber ich glaube, und da bin ich dann wieder optimistisch, dass wir es alle in der Hand haben, aus den Potenzialen von neuen Technologien und Digitalisierung das Beste zu machen. Und das war beim Fernsehen und beim Radio so. Und das ist bei der Digitalisierung heute nicht anders. Und ich hoffe, dass wir darüber jetzt ins Gespräch kommen. Und danke Ihnen aber jetzt schon mal für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich freue mich auf die Diskussion.